SRF 1.
SRF 1.
Donnerstagabend, kurz nach den 9. Das ist Zeit für die Mundart-Sendung Schnabelweit. Heute Obacht mit Schimpf nehmen und übernehmen. Mundart-Spezialist Markus Gasser, wie seid ihr auf das Thema gekommen?
Ja, das ist ein Thema, das ich schon lange auf dem Radar hatte, weil es so viele lustige und interessante Übernehmen gibt. Letzten Sommer hat es dazu eine Treffpunkt-Sendung gegeben, auf SRF 1, damals noch DRS 1. Und damals hat der Moderator die Leute aufgerufen, ihren Übernamen zu schicken und Geschichten dazu. Und wir haben dann Dutzende von Mails ins Studio bekommen, mit lustigen und interessanten Namen, die ich dann gesammelt habe. Und eben auch mit der Erklärung dazu, wie es zu diesen Namen gekommen ist.
Gibt es da vielleicht schon ein paar Vorwegbeispiele?
Ja, sicher. Also eine Frau zum Beispiel war Jabe gewesen, aber nicht etwa wegen dem Käfer, wegen dem Unbeliebten, sondern weil ihr Name Jaberg auf Französisch als Chabert ausgesprochen worden ist und das ist dann verkürzt zu Chabert geworden. Also etwas anderes, als man meinte eigentlich. Mhm. Eine andere Frau hat geschrieben, ihr Mann sei früher ein kleiner Scheuchen gewesen, darum hat man ihm im Turnverein der Has gesagt und das ist ihm dann geblieben. Und sie als seine Frau, die dann dazugekommen ist, später ist die Häsin geworden. Mhm. Die Kinder sind jung Has und es gäbe Leute im Dorf, die nicht mal wissen, wie sie richtig heissen. Und dann, guten, lustigen finde ich, ein Bauer mit einem auffallend sauberen Stall ist im Dorf der Schweigadenglanz. Schweigadenglanz. Ja. Das muss man sich auf der Zunge lassen gehen. Ja. Ein Landschaftsgärtner ist der Schneeglöckli-Mech geworden.
Und weil wir heute das Thema haben, gibt es natürlich auch Musik dazu, die man sonst, würde ich jetzt mal behaupten, nicht unbedingt spielen auf SRF 1. Zum Beispiel der deutsche Komiker Otto Walkes mit seiner Version von Pata Pata. So, also wir haben eigentlich gewarnt, es gibt Musik, die vielleicht sonst nicht unbedingt durchlaufen auf SRF 1. Der Otto Walkes mit «Pata Pata» als Einstieg in die heutige Mundart-Sendung «Schnabelweit» auf SRF 1, wo sich eben um Schimpf nehmen und übernehmen dreht. Mehr so Lieder im Verlauf dieser Stunde, dazu eben auch jede Menge Übernehmen und Geschichten dazu, Markus Gasser.
Ja, genau, aber ich erzähle natürlich nicht die ganze Stunde nur lustige Beispiele. Ich hatte noch ein ausführliches Gespräch mit der Sprachwissenschaftlerin Helen Christen zu diesem Thema gehabt. Ich habe sie gefragt, warum dass es so viele Übernehmen gibt, warum dass man überhaupt Übernehmen braucht, also was so Bezeichnungen für eine Funktion haben in der Sprache und im Zusammenleben. Und dann auch noch am Schluss das Thema, ob die Schimpfnamen für Frauen gleich sind wie die Schimpfnamen für Männer. Ein ganz spannendes Thema.
Aus diesem Gespräch spielen wir ein paar Ausschnitte ein. Und natürlich haben wir heute auch den Briefkasten. Der Markus Gasser beantwortet Hörerfragen, heute passend zum Thema Schimpfnamen und Übernehmen. Beispielsweise der Schimpfname Glubier. Was das genau ist, so ein Glubier, gerade nach dem Blues Max, der ebenfalls schimpfend unterwegs ist heute Abend.
Der Bub sagt es an Mami, das Mami sagt es an Papa, der Papa sagt es zum Joker und der Joker zu seiner Kappe. Weisst du was, hey, leck mir doch am Arsch, hey. Immer ich sollte den Bölli mal machen. Ich verstehe das gut, ja. Wird schon rein gesundheitlich einfach viel, viel besser fahrst, wenn mal ein kannst sagen, weisst du was, hey, leck mir doch am Stuhl. Der Bauer sagt's zum Dünger, der Guru sagt's zum Jünger. Fritz sagt zum Franz und der Heiri sagt zum Hans. Jetzt bist du doch Kopfverdeckel konfirmiert, hey. Jetzt kannst du auf die Luftmatratze auch mal selber aufblasen, leck mir doch du. Sagt es Nöber zu der Piste und der Knacki zu der Kiste. Ich brauche Varianten, ich gehe über die Kante. Musik.
sagt der Doktor zu den Pillen und der Pfarrer zu den Killen. Killen sagt zum Turm, wo immer die Töchterlis spielen will. Weisst was, leckt mir doch am Opferstock, du Finger ab der Röste, alten Saubock. Der Zögling sagt zum Heim und der Dichter sagt zum Reihen. Familienhäusli, leck mir doch, leck mir du doch, leck mir du doch am Abendrot.
Der Donnerstagabend auf SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweit. Heute mit Schimpfnehmen und Übernehmen. Und um die dreht sich jetzt auch gerade im Briefkasten. Unter den Fragen, die ihr Hörerinnen und Hörer uns schickt, findet man nämlich immer wieder so Übernehmen, wo uns der Mundartspezialist Markus Gasser jetzt ein bisschen gerne mehr darüber erzählt. Zum Beispiel die Frage von Hugo Käppeli von Amriswil im Kanton Thurgau. Sein Grossvater kommt aus dem Berner Oberland und ist ein Taube am Brütsch von Hugo Käppeli gesagt, er sei ein Schnaffel oder ein Schnaffel. Und zwar hat er das Albe dann gesagt, wenn sich eben der Brütsch nicht so richtig benommen hat. Schnaffel oder Schnaffel, von wo kommt der Ausdruck, Markus Gasser?
Ja, so ganz klar ist es nicht, weil es eben zwei verschiedene Formen gibt. Eine mit kurzem F, eben Schnaffel, und eine mit langem F, Schnaffel. Das heisst, es kann eine unterschiedliche Herkunft haben. Wenn wir jetzt annehmen, die ältere Form sei Schnaffel, da deutet einiges darauf hin, also mit kurzem F, dann liegt der Ursprung wahrscheinlich in der Wortsippe Schnabel. Weil das B und F können vertauscht werden, das kommt etwa vor, zum Beispiel auch bei den Verben labern oder lafern. Gut. Labern oder lafern.
Nehmen wir jetzt mal an, Schnabel sei der Ursprung. Wie kommt es denn auch vom Schnabel zum Schimpfnamen Schnabel?
Ja, Schnabel für Maul, das ist ja nichts Aussergewöhnliches. Man sagt ja auch Schnabulieren für Essen oder Halter Schnabel für Schwieg. Und unser Schimpfwort Schnabel, das ist wahrscheinlich abgeleitet vom Verb Schnaffeln oder Schnafflern, also wörtlich Schnabeln oder Schnablern mit dem Schnabel schwätzen. Interessant ist aber, woher das kommt historisch. Offenbar haben nämlich die bernischen Söldner, die in der frühen Neuzeit zu Neapel Dienst da haben, im Schwätzen von den Neapolitaner Schnafflern gesagt. Noch 1900 ist Schnaffler als Negativbezeichnung für einen Italiener bezeugt. Also Schnaffler meint eigentlich unverständlich reden. Und daraus sind dann die Übernahme Schnaffel für einen Mann und Schnaffle für eine Frau entstanden.
Gehen wir zum Gummihals. Das ist die Bezeichnung für Deutsche, schreibt Fabienne Burnand von Wedenswil, Kanton Zürich. Sie hören das immer wieder, haben es auch schon selber gebraucht, aber noch keine Erklärung gefunden, von wo das Wort Gummihals kommt.
Ja, Gummihals ist ziemlich jung und in den grossen Wörterbüchern nicht verzeichnet. Entschuldigung. Es ist ein sogenannter Ethnopaulismus, zu griechisch Ethnos, Volk, und griechisch Paulos, gering, wertlos. Also es ist eine abwertende Fremdbezeichnung für eine Volksgruppe. Und das Wort Gummihals sagt man nur in der Schweiz offenbar, und zwar nur für Deutsche, die in der Schweiz leben.
Und da fragt man sich jetzt natürlich, was bedeutet das, Gummihals?
Ja, es muss etwas an den Deutschen sein, wo der Schweizer auffällt, also wo dann zu dem Namen hat können führen. Was das genau ist, das ist natürlich nur mit Spekulation kommt man da dran, weil leider niemand protokolliert hat damals, wo der Name entstanden ist. Also man hat gemeint, der Gummihals gehöre zum Wendehals. Wendehals ist ein Wort, wo nach der deutschen Wiedervereinigung Karriere gemacht hat. Ein Wendehals ist ein Mitglied von der Staatspartei in der ehemaligen DDR, wo nach der Wende dann plötzlich ganz eine andere Haltung vertreten hat als vorher.
Also ein Wendehals wie Gummihals für jemanden, der sich in alle Richtungen dreht, so wie es ihm gerade am besten nützt.
Jawohl. Aber dann hat man eben herausgefunden, dass der Begriff Gummihals aus den 1970er Jahren kommt, also viel älter ist als das Wort Wendehals. Und damals in den 70er Jahren haben sich Studenten an Schweizer Universitäten mit dem Wort Gummihals über ihre deutschen Studienkollegen oder Dozenten auch lustig gemacht. Weil die immer so viel geschwätzt haben, ohne viel zu sagen. Also wörtlich sogar, wenn man denen den Hals umdrehen könnte, würden sie immer noch weiter schwätzen.
Mhm. Also das klingt jetzt irgendwie noch mal halb überzeugend.
Ja, ich finde das auch nicht so richtig plausibel. Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Glatteis von den Spekulationen. Es gibt noch eine zweite Version in einem Buch mit dem Titel «Grüezi Gummihals». Behauptet der Autor, deutsche Jungärzte hätten angewohnt, immer heftig zu nicken, wenn ihre Chefärzte mit ihnen reden. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Das könnte also ein feiner kultureller Unterschied sein zwischen Deutschen und Schweizer, die Art und Häufigkeit vom zustimmenden Nicken. Und vielleicht ist wirklich das die Schuld an dem Schimpfnamen Gummihals, der eine negative Bedeutung hat, weil die Schweizer das zustimmende Nicken als Unterwürfigkeit würden auslegen.
Jeanette Jost aus Rohr, Kanton Aargau, will wissen, woher das der Ausdruck Grosshans kommt. Sie sagen das etwa zu ihrem viermonatigen Sohn.
Der Grosshans, das ist ein Bluffsack, ein Grosstour- und Prahlhans. Im Zusammenhang mit Kleinkindern wird das natürlich liebevoll und scherzhaft gebraucht, wenn so eine Buschi zum Beispiel versucht, sich auf den Bauch zu drehen, um davon zu krabbeln, was es aber gar noch nicht kann.
Ein kleiner Blöffer ist er also, der Grosshans. Von wo kommt denn der Ausdruck jetzt her?
Hans oder Johannes ist im deutschen Sprachraum seit Jahrhunderten ein von den allerbeliebtesten Taufnamen für Männer. Darum sehr häufig. Der Grosshans hat ursprünglich wörtlich der Grosshans bedeutet. Also der Vater Hans im Gegensatz zum Sohn Hans oder vielleicht auch der Eltern von mehreren Söhnen, die Hans heissen. Und mit der Zeit hat Grosshans dann mehr davon bedeutet. Ein Grosshans ist ein Vorgesetzter geworden im Gegensatz zum Kleinhans. Zum Beispiel im Militär ist der Kleinhans einfach der Fusssoldat gewesen. Und aus dem ist dann Grosshans als Bezeichnung überhaupt für einen mit Macht geworden. Und daraus dann der Grosstour und Prahlhans. Es gibt dann auch noch den Ausdruck Grosshanserei und das Verb Grosshansen für Blöffen angeben.
Der Urs Arnold fragt via E-Mail, ob wir das Wort «Jolly» kennen und wenn ja, woher das kommt. Er verbindet mit dem Wort eine einfache, simple Person. Stimmt das, Markus Gasser?
Das ist genau richtig. Ein Jolly oder Jolly, das ist ein einfältiger, dabei aber sehr gutmütiger Mensch. In einem zürichdeutschen Lustspiel von Leonhard Steiner aus dem Jahr 1888 heisst es über einen Heiratskandidat: «Der Allerschönste ist er nicht, aber allweg ein guter Jolly, den man um den Finger herumwickeln kann.» Also der Schimpfname ist in allen Schweizer Mundarten bekannt, zum Teil ein bisschen abgewandelt, eben Jolly, 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 Juli oder auch Scholi mit G. Und da gibt es auch Nebenformen wie Charlie für eine Frau Schale.
Und woher kommt das Wort?
Der Andreas Lötscher meint in seinem Schimpfwörterbuch «Lappi Löli blöde Sich», es sei ein Lehnwort aus dem Piemontesischen, also aus einem norditalienischen Dialekt, wo «Ciola» Dummkopf bedeutet. Das Idiotikon glaubt nicht daran, meint eher, es kommt aus den Mundarten selber, die mit den Synonymen «Joli», «Chali» oder «Juli» spielerisch umgehen. Ich kann das hier nicht entscheiden, aber auf jeden Fall ist die Form mit «O», also «Joli», «Joli», am weitesten verbreitet, auch im Elsass und im Süddeutschen.
Dann hat der Urs Arnold noch eine Zusatzfrage. Aus dem Spanischen kenne ich das Wort «Cholo», das umgangssprachlich für eine einfache Person gebraucht wird, vielleicht sogar ein bisschen Abschätzung. Wir brauchen das auch für die Eingeborenen auf dem Land. Hat das «Cholo» irgendetwas mit unserem «Jolly» zu tun?
Ja, in den Wörterbüchern, die ich drin nachgeschaut habe, habe ich «Cholo» nur für das lateinamerikanische Spanisch gefunden. Und dort bedeutet es entweder «Mischling» zwischen Eingeborenen und Weissen oder «Liebling», «Schätzeri». Und das ist seit dem 16. Jahrhundert belegt und hat seinen Ursprung in südamerikanischen Indio-Sprachen. Inzwischen hat mir der Urs Arnold bestätigt, dass er das Wort aus Südamerika hat und darum hat es sicher nichts mit unserem «Jolly» zu tun.
Die Anne Bickel aus Jeis im Berner Seeland möchte wissen, woher der Begriff Glubier kommt. Oder Glubier. Ein Glubier ist ein Mann, der ein Missgeschick hinter sich hat. Ein kleiner Versager, schreibt Anne Bickel. Und sie gender mitleidig als vorwurfsvoll gemeint.
Ja, ich habe nur wenige Anhaltspunkte für den Glubier gefunden. Im Idiotikon ist es nicht drin. Aber der Hans Bickel vom Idiotikon hat mir ihre Nachtragsnotizen zur Verfügung gestellt, was ein paar Einträge zu dem Glubier hat. Also sicher ist auf jeden Fall, Glubier wird offenbar in der ganzen Schweiz gebraucht. Jedenfalls haben wir es von Berner, Zürcher und Ostschweizer belegt. In einem Internetforum steht zum Beispiel: «Haben gesagt, wir gehen Panzer fahren. Hat der Glubier gesagt, ich könnte zu den Panzergrenis. Habe ich gesagt, nein, ich will einen Panzer. Okay, Leos.» Also Glubier, kann man daraus lesen, ist vielleicht so etwas wie Trotteli oder Bacheli oder Dobeli oder auch wie ein Globi.
Globi, Glubier, hat das irgendeinen Zusammenhang?
Habe ich auch gedacht, ja. Ich habe zwar zuerst an ein eindeutsches französisches Wort gedacht, aber ich habe kein französisches Wort gefunden, wo ich es dran hängen könnte. Und darum bin ich dann eben auch auf ein Globi gekommen. Also so eine Art Pseudo-Französisierung für Globi, wie wenn man Globi würde auf Französisch übersetzen. Beim Spielen mit Vokal sind unsere Mundarten ja sowieso ziemlich frei, sodass es gut aus Globi könnte Glubier geben.
Schnaffel, Gummihals, Grosshans, Jolly und Glubier, 5 Schimpfnamen, wie ihr jetzt Bedeutung und, oder jetzt die Bedeutung und die Herkunft könnt kennen. Und künftig könnt ihr die Wörter auch mit Überzeugung einsetzen. Einfach je nach Situation. Und wenn auch ihr so einen Namen habt, ein Wort oder eine Redewendung oder gerne möchtet wissen, was sie bedeuten oder woher sie kommen, dann schreibt eure Frage auf und schickt sie an folgende Adresse: SRF1, Schnabelweit, Briefkasten 80 42 Zürich. SRF 1, Schnabelweit, Briefkasten 8042 Zürich. Geht auch elektronisch natürlich via E-Mail auf mundart@srf.ch. mundart@srf.ch. Die Antwort gibt es nachher persönlich für euch und dann auch natürlich im Radio.
Hallo, ein blöder Sieg, ein Glünki und ein Sörmu haben einmal zusammen Krach gehabt, ein riesengrosses Gestürm, weil der Glünki hat zum Löw gesagt, er sei ein blöder Sieg und der ist sofort zum Sörmu, was ja auch nicht jeder mich. Und er hat ihm das erzählt und gesagt, der Glünki sei ein Sörmu. Und der Sörmu hat es am Glünki gesagt und der macht daraus ein Gestürm und erzählt es am blöden Sieg. Und was er davon hat gehört, hat er gesagt zum Löw, er sei ein Löw und das hat diesen gestört. Und er haut am blöden Sieg eins um die Ohren, dass es blühtet. Und der Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Oder Sörmu oder Glünki oder Löw oder Blödsich haben die ganze Nacht lang geschlägelt bis am anderen Morgen früh.
Der Mani Matter, ein Löl, ein blöder Sieg, ein Glünki und ein Sörmu. Das ist das Lied, das fast am besten in unsere heutige Ausgabe von der Sendung Schnabelweit reinpasst. Es geht um Schimpfnehmen und Übernehmen. Heute Abend auf SRF 1. Bei mir der Markus Gasser, Mundart-Spezialist. Markus Gasser, die Hörer, möchte jetzt sicher wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Übernehmen und Schimpfnehmen?
Ja, scharfen Unterschied gibt es nicht, aber ich mache einen für mich. Übernehmen und Schimpfnehmen gehören zu der Gruppe der Personennamen. Und dazu gehören auch Taufnamen oder Familiennamen, Berufsbezeichnungen und noch viel mehr. Und ich mache eben die Unterscheidung, dass ein Übername nur für eine Person gebraucht wird. Und zwar in der Regel nur in einem kleinen Kreis. Sei das in der Familie, in einem Verein oder auch in einem Dorf. Und ein Schimpfname, das ist ein allgemeines Wort. Also eins, was sogar vielleicht im Wörterbuch steht. Dazu kommt, dass Übernehmen meistens liebevoll spöttisch sind, eben so im familiären Kreis gebraucht, und Schimpfnamen sind meistens doch abwertend gemeint.
Also wenn mir jetzt irgendein Kollege sagt, Steffu oder Sigi, dann ist das klare Übernahme. Wenn mir aber jemand sagt, ich sei ein Laferi, ein Blotteri, ein Löw, was auch immer, dann ist es ein Schimpfname.
Genau. Ein besonders schönes Beispiel für einen Übernamen und wie es dazu gekommen ist, finde ich die Stelle im Roman «Mein Name ist Eugen» von Klaus Schädelin, wo der Eugen im Vorwort erzählt, wie sein bester Freund, der Wrigley, zu seinem Übernamen gekommen ist.
Da ist zuerst der Wrigley. Sein Name stammt vom Kaugummi, weil er einmal bei der alten Tante Melanie saß, wobei er ihr so ein Ding zusteckte, als wäre es Pfeffermünz, und sie sagte arglos, «Ich danke dir», denn sie ist leider eine Baslerin. Und dann begann sie zu lutschen, hierauf zu kauen, und als sie das Ding nach einer Viertelstunde befremdete, nahm sie es heraus, klaubte es von einem Finger zum anderen, zog Fäden, geriet damit in die Handarbeit und verstrickte sich, bis sie den Wrigley zur Stube hinauswarf. Darum heißt er Wrigley. Daheim sagen sie ihm Franz. Und in kritischen Momenten sogar Franz Stalder.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Hörbuch «Mein Name ist Eugen», gelesen von Bruno Kaspar.
Übernehmen und Schimpfnehmen sind sprachlich interessant, weil die Leute bei denen unglaublich kreativ sind, wie wir das jetzt auch gehört haben. Darum interessieren sich auch die Sprachwissenschaftler dafür. Es gibt sogar einen eigenen Fachausdruck für diese Fachrichtung, nämlich die Malediktologie, ui, die Wissenschaft vom Fluchen und vom Schimpfen. Von Latinisch maledicere, das heisst schimpfen und lästern.
Markus Gasser, Mundart-Spezialist. Wo findet man eigentlich so Schimpfnamen, wenn man sich dafür interessiert? Wo kann man darüber nachlesen, nachschauen?
Ja, die Hauptquelle für alle Arten von Personenbezeichnungen im Schweizerdeutschen ist natürlich das Schweizerdeutsche Wörterbuch, das Idiotikon. Aber es gibt auch eine ganze Handvoll von Bücher, kleinere und grössere, und Wörtersammlungen zu dem Thema, die ich empfehlen kann. Ein Teil davon ist vergriffen, aber man findet es sicher auch antiquarisch. Das eine ist eben «Lappi, Löli, Blöde, Sie», habe ich schon mal erwähnt heute, von Andreas Lötscher. Das zweite ist «Teigaff, Tüpfi, Dumme, Sieg» von Fritz Kamer. Man hört es schon im Titel, das ist eine Art Nachfolger vom ersten. Dann gibt es eins, das «Amediesle» heisst, «Frau und Mann im Schweizerdeutschen» von Martin Müller.
Und ich habe gerade gesehen, da hinten auf meinem Monitor, Angaben zu diesen Büchern findet man bei uns im Internet auf srf.ch unter dem Stichwort Schnabelweit.
Ja, und in der jüngeren Zeit hat in der Schweiz eben Helen Christen zu diesem Thema geforscht und publiziert. Helen Christen kommt aus Luzern und ist Professorin für germanistische Linguistik an der Uni Freiburg. Jetzt erscheint dann gerade ein Artikel von ihr, der das Menschenbild der Schweizerinnen und Schweizer anschaut, anhand der Personenbezeichnungen im Idiotikon. Also genau das Thema eigentlich. Und mit ihr habe ich über Schimpfnamen und Übernamen geredet. Wir haben uns zuerst darüber unterhalten, was Personenbezeichnungen allgemein für eine Rolle spielen in unserer Sprache, vor allem aber auch in unserem sozialen Leben. Zuerst wollte ich wissen, warum das Interesse an Personenbezeichnungen allgemein so gross ist.
Ich denke, das Interesse an den Personenbezeichnungen ist so gross, weil man in den Personenbezeichnungen ganz gut sieht, wie der Mensch mit dem Menschen umgeht. Es ist eine Art, ja, es ist der Blick vom Menschen auf andere Menschen. Es kommen Wertvorstellungen führen. Wir sehen Normen, die plötzlich auftauchen. Also wenn man so ein Wort nimmt wie Laferi, dann merkt man eben, das Reden, das Vielreden, das Wenigreden, das scheint etwas zu sein, das entscheidend ist oder etwas, wo man darauf schaut. Und wenn dann jemand eben das Mass vom Reden übersteigt, dann wird er dann eben ein Laferi. Oder umgekehrt, jemand, der nicht viel redet, ist dann vielleicht so ein kleiner Tugli oder eine Mutti. Also es zeigt, das Reden ist etwas, das der Mensch im Blick hat und beurteilt.
Das heisst, Personenbezeichnungen kann man als einen besonders wichtigen Anteil von unserem Spruch bezeichnen?
Es ist sicher ein wichtiger Anteil. Der Peter Braun hat eine Monographie geschrieben über Personenbezeichnungen und er hat sich die Mühe genommen, in einem Wörterbuch einmal zu zählen, wie viele das überhaupt sind. Und er ist dann auf 15'000 Personenbezeichnungen gekommen.
Also in der deutschen Standardsprache?
In der deutschen Standardsprache, genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Wörter gibt es überhaupt? Und die kann man sich dann wieder streiten. Sind es das 350'000 oder sind das 500'000? Oder kann man sagen, so der Kernbestand der Wörter, das sind etwa 70 oder 100'000? Aber trotzdem, also 15'000 ist eigentlich eine ganz beachtliche Anzahl.
Die Wissenschaft tut ihre Untersuchungsgebiete immer einteilen und strukturieren. Wie sieht das bei den Personenbezeichnungen aus? Was unterscheidet man da so grob für Arten und Typen?
Man kann natürlich die Personenbezeichnungen ganz verschieden einteilen. Aber viel tut man sie nach inhaltlichen Kriterien tut man sie unterscheiden. Und dann hat man zum Beispiel so etwas wie Berufsbezeichnungen oder so etwas wie Metzger und Bäcker, Herkunftsbezeichnungen. Zürcher, Amerikaner. Und dann gibt es Personenbezeichnungen, die eben etwas mit den Eigenschaften oder den Gewohnheiten von den Bezeichneten zu tun haben. Das ist dann so der Brösmler oder der Braschli oder der Schneuki oder was auch immer. Dann schaut man zum Beispiel auch, wie Personenbezeichnungen entstanden sind und retten zum Beispiel von Übertragungen. Wo Wörter, die man für andere Wirklichkeitsausschnitte braucht, die man dann auf Menschen übertreibt, so etwas wie Aff oder Esu.
Oder da kommen wir dann eher im Bereich der Schimpfbezeichnungen.
Das sind die Schimpfbezeichnungen, genau. Oder es gibt so etwas wie im Idiotikon, im Schweizerdeutschen Wörterbuch, findet man zum Beispiel Killeleiter für eine grosse, ganz schlanke Frau. Also da sind Wörter aus anderen Bereich sind übertragen worden auf den menschlichen Bereich. Also das sind jetzt eher inhaltliche Kriterien. Man kann natürlich auch schauen, von der Form her, wie Personenbezeichnungen aussehen, also welche Muster es gibt. Und dann kommt man dann zum Beispiel darauf, dass man so Möglichkeiten hat, aus Verben zum Beispiel eben Personenbezeichnungen zu bilden, aus Bachen, Bäck oder Bäcker, aus Metzgen, Metzger, oder eben man kann ein I anhängen, wie eben aus Braschle den Braschli machen.
Was ist ein Braschli?
Ja, das ist einer, der so, einfach so vor sich her pläudert, so unnützes, unwichtiges, nicht ganz gescheites Zeug.
Ein Plauderi würde ich sagen,
Plapperi. Ein Plauderi vielleicht, ja.
Viele Personen nehmen sie Schimpfnamen, also abwertend und negativ. Aber es gibt auch viele liebevolle oder mindestens neutrale Übernehmen für Menschen. Ich habe gerade jemanden lernen können, der eigentlich Markus heisst, aber wie dumm als Mändli bekannt ist. Das kommt aus einer Fernsehserie aus den 70er Jahren, ein Fall für Mändli, wo der Schweizer Schauspieler Rudi Walter, der Privatdetektiv Mändli, gespielt hat, der Döschwo gefahren ist und eine Baskenkäppi angehabt hat. Und der Bekannte, der hat das eben auch gehabt, Döschwo und eine Baskenmütze. Und seither ist er überall der Mändli gewesen. Das dünkt mir so eine typische eigentlich nette Namen, die Motivation, wie es offenbar überall gibt. Aber für diese Art von liebevollen Übernehmen fehlt mir im Schweizerdeutschen ein Wort. Also Hochdeutsch sagt man Kosenamen. Mhm. Ich kenne auch noch das Englische Petname, also eigentlich so Haustiernamen. Mhm. Und wie sagt man im Schweizerdeutschen für das?
Jetzt bin ich gerade ein bisschen verlegen. Also Zärtlichkeitsformen, das ist glaube ich nicht so. Das ist nicht so etabliert, aber auf eine Art ist es natürlich, es ist noch typisch. Wenn man nämlich im Wörterbuch nachschaut, was für Bezeichnungen es gibt, jetzt für Menschen, die gleichzeitig wertende Bezeichnungen sind, dann sind das meistens negativ wertende Bezeichnungen. Die positiven, die schaffe ich irgendwie nicht ins Wörterbuch, die scheinen so an einzelnen Personen zu hängen und nachher sind sie wieder verschwunden. Aber dass man ein gewisses Inventar so an liebevollen Bezeichnungen würde finden, ja, da muss man wirklich gut schauen.
Eben der Übername Mändli, den ich vorhin erzählt habe, der kommt sicher nie in ein Wörterbuch, weil es ja nur für eine Person gilt. Aber es gibt auch viele neue Wortschöpfungen als generelle Schimpfnamen oder Übernehmen. Also wir haben aber Hübi gesagt, ich habe von den Jungen gehört, dass sie ein Chori sagen für jemanden, der so ein bisschen ein Bachel ist oder so. Wenn wird denn eine Personenbezeichnung lexikalisiert, also ins Wörterbuch aufgenommen? Was braucht es da dafür?
Es braucht dafür, dass ganz viele Leute das brauchen. Mhm. Und also der auch braucht, unabhängig von der ganz ersten Person, die den Übernamen bekommen hat, dass die quasi übertragen wird auf andere Menschen und dass man sich auch einig ist, was das inhaltlich überhaupt bedeuten soll.
Weiss man denn, wie viel so Bezeichnungen, dass es gibt, die nie in ein Wörterbuch kommen, die die Menschen brauchen und familiär bleiben und wieder verschwinden, im Vergleich zu dem, was wirklich erfasst wird? Hat man da irgendeine Ahnung?
Da hat man wahrscheinlich keine Ahnung. Aber man kann annehmen, dass es einfach Tausende und Abertausende solche Bezeichnungen gibt, die im familiären, privaten Kontext gebraucht werden.
Die Sprachwissenschaftlerin Helene Christen war das im Gespräch mit Markus Gasser. Und bevor wir mehr von ihr hören, gibt es einen musikalischen Ratschlag, was man mit jemandem machen soll, der ein dummer Sieg sei. Das ist «Ren Prochaine».
Hau ein dummer Sieg, wenn du kannst. Hau ein dummer Sieg, wenn du kannst. Wenn du kannst. Schloh ihm die Nase nie, dass es kracht. Riss ihm die Ohren ab mit aller Kraft. Riss ihm alle Haare aus Brunzen an. Klemmen in sein Vödle, gang richtig dran. Wenn der Kasch und dann muss ihn rucken, bis er jaut. Ameise in Eier, das tut gut. Schneiden den Schwanz ab und rühren vor. Brechen mal die Finger, das tut weh. Schmieren Ameise in Leisten und schupfen in See.
Wir haben alle etwas gemeinsam. Wir haben alle übernehmen. Der Hans Rudi beispielsweise wird zum Hans Rüebli und dann vielleicht noch italienisiert zum Giovanni Garotta. Das ist wirklich wahr, das hat uns früher mal SRF1-Hörer via Mail ins Studio geschrieben. Übernehmen und Schimpf nehmen. Thema heute in der Mundartsendung Schnabelweiz. Mir persönlich hat mal eben Steffu gesagt oder Sigi oder auch nur der Steff, Markus Gasser. Das ist euer Übernahme.
Ja, ich habe auch gerade mehrere. Also jetzt in der Familie sagt man mir Mali, weil meine jüngere Tochter aus Markus einmal so Spieler ist, einfach so Mali-Gusi gemacht hat, weil ihr das gefallen hat. Und geblieben ist tatsächlich kurz vor Mali.
Also Mali-Gusi-Gusi kommt doch von so.
Nein, das ist rein spielerisch gesehen. Das Gusi ist nur im Berndeutschen so, bei uns nicht.
Gut.
Keine bösen Hintergedanken. In der Schulzeit bin ich der Max gesehen. Als Bub daheim hat man mir in der Familie Küssel gesagt, vor allem wenn die Stimmung nicht so gut gesehen ist. Also es sind eigentlich alles Abwandlungen vom Namen Markus. Ich habe die Sprachwissenschaftlerin Helen Christen nach ihren Übernehmen gefragt, bevor wir dann über die Funktion, die so Namen überhaupt heim geredet haben.
In der Familie hatte ich keine solche Übernahme. Das heisst, als ich ganz klein war, hat man natürlich einfach meinen Namen noch verkleinert. Dann war ich das Helenli. Und dann in der Schule hat man mir zum Teil den Übernamen Leni gegeben. Das habe ich ganz und gar nicht mögen.
Warum nicht?
Ja, da hatte ich einfach das Gefühl, so heissen sie einfach Kühe im Stall. Aber nicht, das möchte ich lieber nicht für mich. Und nachher, so in der Gymnasialzeit, bin ich Telly gewesen.
Also alles eigentlich Abwandlungen vom eigentlichen Taufnamen.
Genau. Verkürzte Formen oder eben auch so verkleinerte Formen, die ja gleichzeitig so etwas wie eben Zärtlichkeitsformen sind.
Also eine Person kann ganz viele verschiedene Namen haben, haben wir jetzt schon nochmal an uns zwei gesehen. Was haben so Übernahmen für Funktionen in der Familie und im Freundeskreis, Helen Christen?
Also es ist so wie bei den Personenbezeichnungen, wo wir schon darüber geredet haben, ist es eigentlich ähnlich bei diesen Bezeichnungen. Sie zeigen eigentlich auch wieder, zeigen, dass man sich mit dem anderen auseinandersetzen. Durch das, dass man nicht den offiziellen Namen gibt, tut man eigentlich nochmal so, sich besonders mit auf einen Mensch einlassen, sich besonders mit dem beschäftigen, tut eigentlich auch unter Umständen in einer liebevollen Art vielleicht auf eine Schwäche hinweisen, wo am Anfang, wo der Name aufkommt, ist die Schwäche der präsent und nachher wird es natürlich einfach zu einem normalen Namen und man tut es vergessen. Und gleichzeitig sind solche Spitznamen, Übernehmen, haben auch so eine gemeinschaftsbildende Funktion. Also die in einer Person den gleichen Namen geben, die gehören sozusagen dazu. Also es ist auch gruppenbildend.
Ich kann mich erinnern, das komische Gefühl, wenn man dann jemandem den Familiennamen sagt, wo man selber gar nicht so nachsteht. Oder wenn mir jemand so einen Familiennamen sagt, wo mir eigentlich gar nicht so nachsteht. Das geht dann irgendwie wie nicht, oder? Die Übertragung.
Es ist dann so, dass der Name, den man in der Familie hat, der ist einfach auch mit dem intimen, privaten Rahmen verbunden. Und der gehört einfach dort rein. Und wenn andere sich nachher anmassen, das zu sagen, dann ist das eine Art wie eine Grenzüberschreitung. Oder man muss sich überlegen, so einen Namen, den man vielleicht in der Familie bekommt, wenn irgendwie so ein kleines, vielleicht ein kleines dickeres Kind Stumperli bezeichnet, als Stumperli bezeichnet wird zum Beispiel, dann ist das sehr liebevoll. Wenn aber plötzlich in einer Schulklasse nachher das Stumperli gebraucht wird, ist das der falsche Platz und kann dann diskriminierend wirken.
Jetzt gibt es ja auch Dorfnamen. Die erweitern den Kreis von der Intimität sozusagen. Früher in den Dörfern ist es so gewesen, dass praktisch jeder neben seinem Taufnamen noch einen Dorfnamen gehabt. Aber dort, wo ich aufgewachsen bin, ist das so gewesen. In vielen hat dann die ganze Sippe den Namen bekommen. Warum hat man über die Leute nicht mit ihren Taufnamen geredet, sondern mit diesen Dorfnamen? Ist das gleich wie im familiären Kontext?
Also bei den Dorfnamen kommt einfach noch dazu, dass viele Leute den gleichen Familiennamen hatten. Eben, ich nehme jetzt an,
Josef Gasser hat jeden zweiten geheißen.
Ganz genau. Und nachher muss man natürlich, als man die Gasser-Sepp auseinander hat, muss man etwas machen. Und das hat man in der Regel so gemacht, dass man einfach den Übernehmen gemacht hat, oder? Genau, und die Hände können sein, dass man das der Beruf eine Rolle gespielt hat oder die Herkunft oder der Hof, eben, wo man gewohnt hat. Oder es haben dann auch tatsächlich übernehmen können sein. Und in der Innerschweiz ist es bis heute so, dass die Namen doch gewisse Bedeutung haben. Man liest zum Beispiel in Todesanzeigen häufig, nachher noch klein unter dem Namen liest man dann den dörflichen Zu- oder Übernamen.
Also auch heute wäre es nicht mehr unbedingt nötig bei der Vielfalt der Namen und trotzdem macht man das noch. Also da scheint noch etwas anderes dahinter zu stecken, oder?
Das ist eben vielleicht auch wieder die Lust, die Leute ein bisschen einzuteilen, zu kategorisieren, wenn sie sich irgendwie auffällig verhalten, als man das zum Anlass nimmt, ihnen auch eine Übernahme zu geben.
Noch ein schönes Beispiel, das mir jetzt hinkommt, das uns geschickt worden ist, jemand in Wildhaus, was offenbar alle gleich geheissen haben, ich weiß nicht mehr wie, hat einer im Franzunterricht «Sola» als «Gela» ausgesprochen und das war vor über 50 Jahren gewesen, und alle kennen ihn nur als «Gela» in Wildhaus. Hat er auch solche Beispiele?
In dieser Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, dort hat es mehrere Familien, die Müller heissen, und eine Familie hat Bezeichnung bekommen, Hornochs. Und zwar ist das von einer von diesen Müller-Familien hat es einen ganz prägnanten, ich weiss jetzt nicht mehr, ob es ein Gemeindepräsident oder ein Gemeinname war, und der hat den Übernamen Hornochs bekommen. Und unterdessen ist das nicht etwa mit despektierlich oder abwertend, sondern das ist einfach ganz normal, wenn man von einer gewissen Familie Müller redet, sind das einfach das Hornochsen. Obwohl unterdessen sind 2-3 Generationen ins Land gegangen.
Was interessiert euch, Helen Christen, als Wissenschaftlerin am meisten an den Personenbezeichnungen?
Mich interessiert die wertende Komponente, interessiert mich sehr an den Personenbezeichnungen. Eben, dass sie zeigen, welche Eigenschaften jetzt in unserer Kultur offenbar so wichtig und prominent sind, dass sie in die Personenbezeichnungen auftauchen. Das interessiert mich. Und auf der anderen Seite finde ich auch die formale Seite der Personenbezeichnungen finde ich sehr interessant. Eben welche Möglichkeiten wir in der Sprache haben, um auch neue Personenbezeichnungen zu bilden.
Helen Christen über ihr Interesse an den Übernehmen und Schimpfnehmen. Und jetzt wird hier musikalisch geflucht. Und zwar Fadengrad, Zürich West mit dem Soulhung. Schnabelweiz auf SRF 1, die Mundartsendung. Bei mir immer noch im Studio der Markus Gasser.
Ja, der wollte gerade eine Gelegenheit packen zu den dorfbekannten Übernehmen, die wir vorhin im Beitrag, wo die Rede von war, ist. Da möchte ich gerne einen Aufruf durchgeben an alle Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch so Namen, die ihr könnt. Und wenn immer möglich natürlich, wie dass es zu diesem Namen gekommen ist. Also es geht um Namen für eine Person oder für eine ganze Familie, wo man in einem ganzen Dorf oder vielleicht auch in einem Quartier kennt und die Familie eben so nennt. Also wie vorhin Helen Christens Hornochsen von das Hornochsen geredet hat. Oder so wie bei der Familie Marfurt, wo die Frau Marfurt schreibt, dass man ihnen im ganzen Dorf die Familie Backer sage, weil der Vater Backerführer ist. Und sie müssen sich wehren, dass man ihr nicht überall die Frau Backer sagt und die Kinder seien die kleinen Backer. Also wenn ihr auch so einen Namen habt oder kennt, dann schreibt uns das bitte. Wir planen nämlich zu diesem Thema auch eine Sendung.
Schickt die Namen an gleichen Ort wie die Fragen, die ihr an Briefkasten schickt, entweder in einer Mail an mundart@srf.ch oder via Post an SRF 1, Schnabelweit Briefkasten 8042 Zürich, SRF 1, Schnabelweit Briefkasten 8042 Zürich. Markus Gasser, jetzt haben wir vor allem von Übernehmen gehabt, über Übernehmen geredet sozusagen, jetzt mal noch ein bisschen Schimpfnehmen, würde ich sagen. da ist ja unsere Sprache mindestens so erfinderisch wie bei den Übernehmen.
Ja, mindestens, ja. Wenn man das Schweizerdeutsche Wörterbuch oder eben die verschiedenen Übernahmen- und Schimpfnamensammlungen anschaut, die ich vorhin erwähnt habe, dann hat man das Gefühl, über andere Leute werden überhaupt nur böse oder mindestens doch spöttisch geredet. Und Helen Christen hat ja schon am Anfang im Interview erwähnt, dass so allgemeingültige Personenbezeichnungen fast immer abwertend sind oder eben mindestens salopp spöttisch. Und zwar sind es gleich wie bei den Übernahmen meistens Charaktereigenschaften von Leuten, äussere Merkmale oder ein Ereignis, das mit dieser Person zu tun hat, ihren Beruf oder irgendeine Übertragung aus anderen Gebieten, wo dann zu so einer Schimpfbezeichnung wird oder kann werden. Etwas, was man immer wieder gehört, ist, dass es für Frauen viel mehr Schimpfwörter gibt als für Männer und die sind erst noch viel despektierlicher, also viel abwertender. Und über das habe ich dann auch noch mit der Helen Christen geredet und sie zuerst mal gefragt, ob das tatsächlich stimme.
Das ist ganz schwierig zu beantworten. Es ist so, in den Wörterbüchern sind die Bezeichnungen für Frauen, die sind extra markiert sozusagen. Das heisst dann in der Erklärung, eben, dass sie jetzt eine Personenbezeichnung für eine Frau oder für ein Mädchen. Und bei anderen Bezeichnungen ist es so, dass man liest Mensch oder Mann. Und dann ist es gar nicht so klar, eben, wie ist jetzt das überhaupt zu zählen.
Hat sich an dem etwas geändert in den letzten 70 Jahren mit der Frauenbewegung und mit dem erwachenden Bewusstsein, dass der Spruch vielleicht ein bisschen machistisch ist, manchmal? Tut sich da irgendetwas in diesem quantitativen Verhältnis?
Im quantitativen Verhältnis, das kann ich nicht sagen, aber vielleicht qualitativ. Dass man jetzt einfach kritisch darauf schaut, was bedeuten die Personenbezeichnungen eigentlich. Und dann fällt einem auf, dass Personenbezeichnungen, die eben nicht spezifisch für Frauen sind, dass die ganz bestimmte Eigenschaften in diesen Personenbezeichnungen auf den Punkt kommen. Und das ist unter Umständen etwas, was einem dann als Frau oder als kritische Frau nicht unbedingt mag gefallen. Es gibt ganz viele Personenbezeichnungen für Frauen, wo es darum geht, dass eine Frau liederlich ist, unordentlich ist, böse ist. Und das zeigt schon so Erwartungshaltungen an Frauen, Normen, die man hat im Zusammenhang mit Frauen. Und das tut man natürlich heute mit Recht auch kritisch hinterfragen. Also Personenbezeichnungen sind ja tatsächlich eben eine Art, so ein kleiner Spiegel vom gesellschaftlichen Umgang.
Und ist es tatsächlich so, dass es nicht eine entsprechende Liste von negativen Eigenschaften gibt bei Männern, die nachher zu Schimpfwörtern geworden sind? Das ist wirklich nur bei den Frauen so gemacht worden?
Es gibt wirklich bestimmte Eigenschaften, die prominent in Personenbezeichnungen für Frauen auftauchen.
Und welche Eigenschaften tauchen prominent bei den Männern auf?
Dort kommt ein viel grösseres Spektrum. Also, dort ist es nicht so spezifisch, sondern ganz viel Verschiedenes.
Jetzt aber gleich noch ganz pointiert die Frage. Ist die Sprache frauenverachtend?
Also die Sprache ist natürlich ein Symbolsystem. Und die kann eigentlich selber nicht frauenverachtend sein. Sondern in der Sprache ist einfach das abgebildet, was Menschen machen. Und da sieht man halt einfach, eben, wie Menschen mit Frauen, mit Männern umgegangen sind in den letzten Jahrhunderten. Und das kann frauenverachtend sein, ja.
Jetzt noch vielleicht zur Frage, wann ist etwas verachtend und abwertend? In einem der Mails, die wir zugeschickt bekommen haben, schreibt eine Frau, sie sei wegen ihrer Figur Pirelli genannt worden. Aber anders schreibt, er und seine Geschwister, die aus einer Metzgerfamilie gekommen sind, haben die Pfade nehmen, Gnagi, Gäder und Wienerli bekommen. Und noch jemand anderes sagt, sie wegen der runden Backe ein Mütschli genannt worden. Sind die alle abwertend, die Übernehmen?
Das ist nicht das Wort selber, sondern ja, das, was jemand, der das Wort braucht, will ausdrücken. Es ist die Haltung, die hinter ihnen ist, die macht es aus. Und dann kann ein Wort, wenn man das von außen hört, Krott oder so etwas, auf den ersten Blick hat man das Gefühl, das ist jetzt nicht gerade ein freundliches Wort. Aber je nachdem, mit welcher Intention, dass das so ein Wort gebraucht wird, kann das eine absolute Zärtlichkeitsbeziehung sein. Also es ist wirklich die Intention, die hinter ihnen ist, was es ausmacht.
Ein viel diskutiertes Thema bei den Personenbezeichnungen ist das neutrale Geschlecht für Frauen, also das Vreni. Es hat gesagt, warum ist das abwertend?
Also das hat ganz sicher mit der feministischen Linguistik zu tun, also mit dem Blick von kritischen Frauen auf die Sprache, die dann gesagt haben, das ist komisch, dass man für Frauen das neutrale, sächliche Genus braucht und nicht das grammatische Geschlecht, das auch im Natürlichen entspricht, also das wäre das weibliche Geschlecht. Mhm. Es ist einfach in diesem Zusammenhang noch interessant, vielleicht einmal sich zu überlegen, wie es überhaupt zu dem neutralen, zu dem sächlichen grammatischen Geschlecht gekommen ist. Ich gehe davon aus, dass es etwas mit den Verkleinerungsformen zu tun hat. Also das Free nicht, das I, das wir am Schluss haben, ist eigentlich eine alte Verkleinerungsform. Und möglicherweise ist das der Ursprung überhaupt von dem neutralen oder sächlichen Geschlecht, die Verkleinerungsform. Es ist jetzt einfach interessant, dass die Verkleinerungsform bei den Frauen hat man das Geschlecht genommen, das eigentlich eine Verkleinerungsform verlangt, eben das neutrale oder sächliche Geschlecht. Hingegen bei den Verkleinerungsformen beim Mann, Peterli, ist es nicht unbedingt so, dass man das Peterli sagt, sondern dort, ist es dann, dort tut man es tatsächlich im natürlichen Geschlecht angleichen und sagt dann «de Peterli». Es gibt aber Dialektgebiete, so im alpinen Raum, wo es tatsächlich auch möglich ist, dass man auch bei männlichen Vornehmen dann nachher «es» sagt, also «s Peterli» oder wie dann auch immer. Es ist interessant, dass dann bei den Frauen offenbar von diesen Verkleinerungsformen so Übertragungen gemacht worden sind, auch auf Vornehmen, die gar nicht verkleinert worden sind. Dass man dann zum Beispiel auch können sagen «s Barbara», obwohl wir da gar keine Verkleinerungsform haben.
Mit uns übernehmen Schimpfwörter sind meistens politisch nicht korrekt, aber extrem beliebt. Kann man sagen, das ist eine Möglichkeit, zum Grenzen sprengen und zum Regeln und Normen verletzen.
Natürlich, das ist das Reizvolle daran, so ein bisschen an Tabu zu kratzen und eben vielleicht ein bisschen über die Schnur zu hauen, das ist ganz klar, ja.
Also mit Schimpfwörtern können wir über die Schnur hauen, über Marken, ein bisschen über die Grenzen rausgeht. Das heisst, sagt die Sprachwissenschaftlerin Helen Christen. Aber aufpassen, wenn ihr das jetzt wörtlich nehmt, dann habt ihr plötzlich noch eine Ehrverletzung im Haus. Darum Obacht. Das war es von der heutigen Übernahme- und Schimpfnamen Schnabelweiz. Nochmal der Aufruf an euch, SRF1-Hörerinnen und Hörer. Eure Übernahme oder auch die von der Familie, die Übernahme, die das ganze Dorf oder das ganze Quartier kennt, die möchten wir gerne von euch hören. Schreibt sie uns via mundart.srf.ch mundart.srf.ch oder via Post an SRF1 Schnabelweiz Briefkasten 8042 Zürich. Markus Gasser noch. Ein kurzer Blick auf nächsten Donnerstag. Was gibt es denn in der Schnabelwelt?
Nächsten Donnerstag gibt es Bernerplatte. Das heisst, es sind im letzten halben Jahr immer wieder neue Mundartbücher auf Berndeutsch rausgekommen. Also Bücher mit kurzen Erzählungen sind das meistens, aber auch eine längere Geschichte aus der Franzosenzeit. Und wir stellen 5 von diesen berndeutschen Büchern vor. Darum haben wir das als gesammelte Berner-Sendung Bernerplatte genannt.
Kulinarische Sendung Bernerplatte nächsten Donnerstag von 9 bis 10 in der Schnabelweiz. Redaktion von der heutigen Sendung Markus Gasser, am Mikrofon Stefan Siegenthaler und die Musik, die hat der Rolli Lütti ausgesucht.
Noch alle eine Scheibe. Ich sag, das ist doch dein Laden hier. Und ich die einzige Kundin. Lass uns doch den eine rauchen, Mann. Das ist doch völliger Unsinn. Herzlich willkommen beim Wettbewerb. Wer ist der größere Depp? Ist es der Depp oder der Depp, der den Deppen folgt? Ist es der Depp oder der Depp, der den Deppen folgt? Ist es der Depp oder der Depp, der den Deppen folgt? Ist es der Depp oder der Depp, der den Deppen folgt? Du trägst die Haut eng in Slimfit Jeans. ist jetzt zwei Nummern kleiner. Ein Porsche drängelt auf der linken Spur. Du fährst mit Absicht zu langsam. So kann man ganz schnell zum Teufel gehen. Da kommt ihr beide zugleich an. Herzlich willkommen beim Wettbewerb. Wer ist der größere Depp? Ist es der Depp oder der Depp, der dem Deppen folgt? Ist es der Depp oder der Depp, der dem Deppen folgt? Ist es der Depp oder der Depp, der dem Deppen folgt? Ist es der Depp oder der Depp, der dem Deppen folgt?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.